Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, stellt für viele andere ein großes Hindernis dar, nämlich deutlich zu sprechen und sich klar zu artikulieren. Das kann viele Gründe haben, ein Schlaganfall oder eine andere neurologische Erkrankung, zum Beispiel ein Schädel-Hirntrauma. Es können aber auch Lähmungen dahinter stecken oder Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen oder auch eine Demenz. Wenn das Sprechen Probleme bereitet, Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin zu folgenden Themen. Der erste deutsche Kindergesundheitsgipfel. Welche Bedeutung haben Kinderrechte in der Kinder- und Jugendmedizin? Wie Gefäßentzündungen Herzkrankheiten auslösen. Auf dem Kardiologenkongress in Mannheim wurden neue Forschungsergebnisse vorgestellt. Und ein altes Schilddrüsenmedikament in neuer Zusammensetzung. Kontroverse Meinungen über die Nebenwirkungen. Im Radiolexikon Gesundheit nach den 11 Uhr Nachrichten geht es heute um den plötzlichen Kindstod. Soweit die Übersicht. Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Sie lautet wie immer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Zu unserem Schwerpunkt Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen. Unser erster Studiogast heute Vormittag ist Dr. Ruth Nobis-Bosch. Sie ist Dozentin für das Fach Logopädie an der privaten Fachhochschule Döpfer in Köln. Guten Morgen, Frau Dr. Nobis-Bosch.
Guten Morgen.
Wir reden über Sprach- und Sprechstörungen. Ist das eigentlich gleichbedeutend oder gibt es aus der Sicht einer Logopädin Unterschiede zwischen Sprachstörungen und Sprechstörungen?
Ja, wir unterscheiden zwischen Sprache und Sprechen. Sprache betrifft unser Sprachsystem, das heißt die Art, wie wir einen Satz formulieren, wie wir Wörter auswählen, die wir zu einem Satz zusammenbauen, welche Bedeutung wir generieren, uns überlegen, welche Konzepte, welche Inhalte wir in der Kommunikation vermitteln möchten. Diese Komponenten gehören alle zum System Sprache.
Und Sprechen ist was anderes.
Genau, beim Sprechen schauen wir uns eher die Art des Sprechens an, also unsere Artikulation, dazu gehört aber auch die Atmung, da gehört da auch dazu, wie wir uns halten, wie ist unsere Haltung beim Sprechen, also Artikulation erfolgt eigentlich erst, nachdem die Sprachverarbeitung schon abgeschlossen ist. Dann geht es darum, etwas zu äußern.
Und Logopäden behandeln, therapieren aber Störungen in beiden Bereichen, Sprache und Sprechen.
Ja, richtig.
Unser zweiter Studiogast heute Vormittag ist Norbert Pieper. Er ist niedergelassener Logopäde aus Bonn. Herr Pieper, wenn ein Patient jetzt zu Ihnen in die Praxis kommt, wie sieht dann eine erste Therapiestunde aus? Wie beginnen Sie da?
Erstmal schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Wir beginnen in der Regel damit, dass sich jemand bei uns meldet und anfragt. In der Regel gibt es eine Verordnung eines behandelnden Arztes. Und der erste Kontakt ist in der Regel der, dass Patienten sich erkundigen, ob eine Behandlungsmöglichkeit besteht. Wenn ja, wie lange es vielleicht dauert, auf diese Behandlungsmöglichkeit zu warten.
Und Sie sagten, es gibt da vielleicht ein Rezept eines Arztes. Steht da schon eine Diagnose dann drin und genau was gemacht werden soll? Oder wie sieht das aus?
Im Idealfall ja, aber das muss ich einschränken, weil nicht immer ist diese dann ausformulierte Diagnose vielleicht die richtige. Es gibt also oft Grund, sich mit dem Arzt, dem verordnenden Arzt, rückzuversichern, ob diese Dinge, die da stehen, auch die richtigen sind und dem Patienten und seinen Anliegen da gerecht werden.
Welches sind denn die häufigsten Sprach- und Sprechstörungen, mit denen Patienten zu Ihnen kommen?
Wenn ich unser Thema von heute mal zugrunde lege, um über die Einschätzung jetzt von Erwachsenenproblemen zu sprechen, die in unserer Praxis etwa die Hälfte aller Anfragen doch ausmachen, dann ist bei dieser Hälfte, würde ich sagen,
die andere Hälfte betreffen Kinder.
Sind Kinder und Jugendliche, genau. Und dieser erwachsene Teil ist, ich würde sagen, zu zwei Dritteln neurologisch bedingt. Das heißt, es sind Patienten, die nach Schlaganfällen oder anderen Erkrankungen, auch chronischen Erkrankungen, Sprech- oder Sprachprobleme bekommen, so wie die Kollegin das schon dargestellt hat. Das sind zweierlei Sachen, die allerdings auch beide betroffen sein können, beide gleichzeitig betroffen sein können. Und ein weiteres Drittel sind Patienten, die entweder wegen Stimmproblemen kommen. Wir arbeiten sehr viel mit Stimmpatienten. Das ist jetzt nochmal ein extra Thema sicherlich. Das heißt, Leute, die mit ihrer Stimme Probleme haben, da kann es sein, dass sie Infektionen hatten, dass sie Eingriffe hatten am Kehlkopf. Oder auch Sprechberufler, die eine große Belastung haben im Alltag.
Frau Dr. Nobisbosch, lassen Sie uns mit dem einen Bereich, dem großen Bereich Sprechstörungen einfach mal anfangen. Wir haben ja schon ein bisschen unterschieden, Sprech- und Sprachstörungen. Mhm. Fangen wir an mit den Sprechstörungen. Welche unterschiedlichen Formen von Sprechstörungen gibt es denn so im Überblick?
Ja, also wir sprechen bei den Sprechstörungen, die man überwiegend nach einem Schlaganfall hat, von sogenannten Dysarthrien. Und innerhalb dieser Dysarthrien gibt es verschiedene Unterformen, je nachdem auch welche Komponente, also ob eher das, die Artikulation, die Atmung oder auch an der Haltung gearbeitet werden muss, unterscheiden wir nochmal verschiedene Untergruppen von Dysarthrien.
Dann wie hört sich das an? Die Betroffenen reden dann vernuschelt oder können sich überhaupt nicht artikulieren?
Genau, also es gibt verschiedene Formen. Eine Form ist tatsächlich, dass die Sprache, die Artikulation sehr verwaschen ist. Aber es gibt auch stockendes Sprech. Das würde sich vielleicht so ein wenig anhören bei einer sehr schweren Dysarthrie, also einer Sprechstörung, die man nach einem Schlaganfall eben erleiden kann. Und wir haben sehr oft Sprechstörungen, das ist vielleicht nochmal so eine besondere Ursache beim Morbus Parkinson. Da entwickelt sich häufig eine Sprechstörung, die dadurch gekennzeichnet ist, wir sagen, das ist eine rigid hyperkinetische Sprechstörung, also etwas, eine sehr feste Stimmgebung. Häufig haben die auch dadurch eine erhöhte Sprechstimme und wir versuchen dann durch die Arbeit an der Lautstärke, also dass die Patienten verständlicher werden, indem sie auch lauter sprechen,
mit einer,
das zu therapieren.
Sie sagten, die haben eine erhöhte Sprechstimme, das meint eine hohe Frequenz, also eine hohe Stimme, oder?
Ja, dadurch, dass ich immer sehr anstrengend und gepresst spreche, wird meine Stimme automatisch auch etwas höher.
Klingt so, als wenn man mit Entspannungsübungen viel machen könnte.
Ja, das ist richtig. Wobei, also grundsätzlich ist das richtig, dass wir eben auch da die Spannung im Gesamtkörper, aber eben auch im Kehlkopfbereich angucken. Wobei wir in anderen Therapieschwerpunkten oder Therapien auch den Fokus einfach konzentrieren auf einen Aspekt der Stimmgebung. Also wir können nicht bei allen Patienten alle Aspekte der Stimmgebung behandeln, vor allen Dingen nicht bei den neurologischen Grunderkrankungen. Da fokussieren wir manchmal und dann ist es nicht immer der Entspannungsschwerpunkt, sondern oftmals auch einfach die Artikulation und die Stimmgebung dann.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel Schlaganfall, weil Sie das auch schon genannt haben. Im Gehirn des Schlaganfallpatienten sind ja große Areale, die für Sprechen und für Sprache zuständig sind, zerstört worden. Der Patient kann sich jetzt nur mühsam artikulieren. Sie haben das ja schon so ein bisschen demonstriert. Ist das denn nun eine Sprechstörung, weil er sich nicht artikulieren kann? Oder ist das auch eine Sprachstörung, weil Teile des Gehirns, die für die Sprache zuständig sind, dann zerstört wurden?
Also wie mein Kollege schon sagte, gerade bei einem Schlaganfall erleiden die Patienten sehr oft beides, sowohl eine Sprach- als auch eine Sprechstörung. Und es kommt genau daher, wie Sie sagen, dass sich wir sprechen von Netzwerken im Gehirn, die über beide Gehirnhälften sich also auch überziehen oder in beiden Hirnhälften verankert sind. Und diese Netzwerke überlappen sich. Also es gibt Netzwerke, die am Sprechen beteiligt sind und welche, die an der Sprache beteiligt sind. wir haben ja immer gesagt, die Sprache ist vor allen Dingen in der linken Seite des Gehirns oder Hälfte des Gehirns verankert. Das ist auch so. Aber wir wissen inzwischen, diese Netzwerke betreffen eben auch oder involvieren auch die rechte Hemisphäre und es kommt zu Überlagerungen, sodass die Patienten oftmals eben beide Störungen, Dysarthrien, Aphasien erleiden. Ja.
Herr Pieper, Sie behandeln auch viele Schlaganfallpatienten.
Richtig.
Wie sieht denn so eine Behandlung eines eine logopädische Behandlung eines Schlaganfallpatienten aus?
Nun, das kommt natürlich darauf an, mit welchem Leidensdruck und mit welchem auch alltäglichen Vorrang jemand seine Kommunikation verbessern will. Mir ist in dem Zusammenhang auch wichtig, dass diese Patienten, die sich in der Praxis melden, in der Regel natürlich auch mit Angehörigen zusammen im Leben stehen. Das heißt, wenn wir mit dem Patienten arbeiten, arbeiten wir beratend oder miteinander auch immer mit dem jeweiligen Angehörigen, der vieles beitragen kann, gut tun kann, der manchmal aber auch in dem Wunsch zu helfen das Falsche tut. Weil das sind in der Regel sehr eingespielte Abläufe, die Menschen, die sich lange und gut kennen, dann tun. Und dann ist nicht jede Hilfe sowas wie, jetzt überleg doch erst, Hans, bevor du was sagst. Ne? Ist natürlich ein Hinweis, den wir alle eigentlich gar nicht so gerne hören, den aber ein Erkrankter vielleicht manchmal hört und der ihm in dem Moment natürlich gar nicht hilft.
Was kann man mit was können Sie bei Schlaganfallpatienten mit logopädischer Behandlung erreichen? Was ist so das Behandlungsziel, mit dem Sie anfangen?
Dann will ich nochmal unterscheiden, auch zwischen dem, was wir gerade gesagt haben. Sollte es im Bereich der motorischen Ausführung, also des Sprechens liegen, dann ist natürlich da ein Fokus zu sagen, wir machen das deutlicher, wir machen das in der Regel langsamer. Einer muss vielleicht lauter sprechen, als er es gewohnt ist zu tun, der andere langsamer. Es gehört eine gewisse Selbstwahrnehmung dazu, die wir da versuchen zu schärfen. Und wenn es eher die sprachsystematische Seite ist, also Sprache als geistiges Konstrukt in unserem Gehirn, dann versuchen wir herauszufinden, auf was spricht der Patient an, wenn ich ihm zum Beispiel Hilfen anbiete. Wenn ich also einen Satz beginne und bei dem Wort, das ich hervorbringen will, stoppe, dann kann es sein, dass ich das, wir nennen das deblockiere. Wenn ich Ihnen also sage, die Hauptstadt von Italien heißt, dann haben Sie ein gewisses Wort im Kopf. Mhm. Wenn das erschwert ist, könnte ich vielleicht sagen, die Hauptstadt von Italien ist, dann habe ich einen sogenannten Anlaut gegeben und das würde einem aphasischen Patienten vermutlich noch eher helfen. Mhm. Dieses Wort zu sagen. Spannend ist aber allerdings auch der Hinweis, wenn solche Deblockierungen nicht helfen, wie kann das sein? Welche Umwege muss ich da vielleicht gehen als Therapeut? Das kann ich visuell zum Beispiel unterstützen, indem ich Abbildungen oder schriftlich eine Wortabbildung mit ins Spiel bringe.
Das hört sich nach sehr langen Zeiträumen an. Über welche Zeiten reden wir denn? Wie lange dauert so eine Behandlung?
Um ehrlich zu sein, würde ich sagen, die ist nach oben offen. Das heißt, es ist eine Begleitung, diese Therapie. Wenn man in alten Vorgaben guckt, dann wird man feststellen, dass man früher gesagt hat, 2 Jahre lang probieren wir das jetzt mal und dann muss es auch gut sein. Davon ist man deutlich weg. Man weiß heute, es muss früh und sehr intensiv begonnen werden. Also nicht einmal die Woche und ganz lange, sondern 3 bis 5 Mal die Woche ideal. Das ist aber selten zu leisten. Von beiden Seiten manchmal erschwert, aber möglich.
Mhm. Ein Schlaganfall ist nur eine von vielen Ursachen für Sprach- und Sprechstörungen, wenn auch eine sehr häufige. Es gibt auch ganz andere Ursachen. Beispielsweise kann eine Operation im Mundraum zu Sprechproblemen führen, zum Beispiel nach einer Tumorbehandlung. Und von solch einem Fall berichtet Mirko Smiljanic.
Köln im Behandlungsraum der Logopädin Katharina Wiedeking. Hohe Fenster, helle Wände, ein geschmackvoll gestalteter Tisch. Sie ordnet noch ein paar Unterlagen und wendet sich dann ihrer Patientin zu.
Wie geht's Ihnen heute?
Danke, ich würde sagen, Restfuß, kann man es nicht so sagen.
Die 69-Jährige leidet an den Folgen einer Tumoroperation an der Zunge.
Die Problematik durch das vorhandene Zungenkarzinom liegt eben dabei, dass die Zunge durch die Operation so fest am Mundboden sitzt, dass die Bewegung so stark eingeschränkt ist, dass das Sprechen kaum noch möglich ist. Und über gezielte Übungen versuchen wir eben, die Zunge wieder in Bewegung zu bringen und dann eben mit gezielten Sprachübungen auch einzelne Laute nochmal punktuierter zu artikulieren.
Dazu zählt die Aussprache einzelner Buchstaben. Der Kölnerin bereiten das P und T noch Probleme. Also übt die Logopädin mit ihr die Aussprache genau dieser Laute.
P, T, P, T.
Die Übungen sind anstrengend, letztlich aber erfolgreich. Trainiert die Patientin regelmäßig, wird ihre Aussprache in einigen Monaten wesentlich deutlicher sein, so Katharina Wiedeking.
Kurz durchatmen, machen wir weiter mit T, K,
T, T.
Im nächsten Schritt liest die 69-jährige Kölnerin ganze Sätze vor und das klappt schon besser.
Potsdamer Postkutsche, Potsdam, Potsdamer Postkutschkasten.
Sehr gut, da hat man es sehr schön gehört. Nur die Plosive an sich, also die Laute alleinstehend, sind deutlich schwieriger.
Ja.
Sobald ein Vokal mit dabei ist, geht es besser.
45 Minuten dauert eine Sitzung, die aber immer nur ein Teil der Behandlung ist. Katharina Wiedeking gibt ihrer Patientin Übungsaufgaben, die sie zu Hause durcharbeitet und trainiert. Eines, so die Patientin, sei besonders wichtig: Ausdauer.
Man muss Geduld haben und die Zeit mitbringen halt und auch immer wieder mal üben und auch selber hinhören. Man hört das ja auch selber, wenn man sehr undeutlich spricht, sich korrigieren und nochmal neu einsetzen und neu einen Satz sagen.
Sprechübungen nach einer Zungenkarzinom-OP. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Sie hören die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema, wenn das Sprechen Probleme bereitet. Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen. Unsere Studiogäste sind Dr. Ruth Nobis-Busch, Dozentin für das Fach Logopädie, und Norbert Pieper, niedergelassener Logopäde aus Bonn. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Wir haben bislang hauptsächlich über Sprechstörungen geredet, aber zu Beginn hatten unsere Gäste schon darauf hingewiesen, dass es Sprach- und Sprechstörungen gibt und dass das nicht dasselbe ist. Frau Dr. Nobis-Busch, welche unterschiedlichen Formen von Sprachstörungen gibt es denn?
Also wir sprechen bei den Sprachstörungen vor allen Dingen über Aphasien. Jetzt klingt das erstmal so bei Aphasie, als sei überhaupt keine Sprache mehr vorhanden. Das ist aber nicht der Fall. Diese Patienten können durchaus, also haben Sprache zur Verfügung, können sprechen, und wir unterscheiden da verschiedene Formen. Wir schauen uns an, ob es eher eine flüssige oder eine unflüssige Sprachproduktion ist, und wir unterscheiden seit den 80er Jahren, da ist der Aachener Aphasietest entstanden hier in Deutschland, das erste standardisierte Verfahren, um die Sprache zu untersuchen. Und seitdem unterscheiden wir verschiedene Syndrome. Wir unterscheiden die globale Aphasie, bei der man nur noch sehr wenig Sprache zur Verfügung hat. Wir unterscheiden davon nochmal eine Broca-Aphasie. Das ist eine Sprachstörung, die ein wenig agrammatisch klingt. Sehr einfache Sätze, ein wenig abgehackt klingt das Sprechen oder die Sprache, der Sprachfluss dieser Patienten. Dann gibt es aber auch eine Form, die nennen wir Wernicke-Aphasie. Das sind Aphasien, wo die Patienten sehr flüssig sprechen, aber so hin und wieder mal den roten Faden verlieren. Das ist schwierig für den Gesprächspartner manchmal zu verstehen, wo ist er gerade. Und eine eher leichte Form der Aphasie, das ist die amnestische Aphasie. Das sind so die vier großen Gruppen bei Sprachstörungen, die wir unterscheiden.
Hinter denen ja auch eine Krankheit stecken kann, wir haben nicht mehr viel Zeit, kann auch eine Demenz zu Sprachstörungen führen?
Ja, das ist richtig. Dann sprechen wir aber nicht von einer Aphasie, sondern einer Sprachstörung bei Demenz, oder manchmal hört man auch eine kognitive Dysphasie oder eine nicht-aphasische Kommunikationsstörung. Also ja, die Sprache ist bei manchen Patienten, bei denen sich eine Demenz entwickelt, sogar die erste Auffälligkeit, das erste Symptom. dass die Patienten kommen und sagen, mir fallen die Wörter nicht mehr ein.
Unser Schwerpunktthema heute, wenn das Sprechen Probleme bereitet, Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen. Zu Gast im Studio sind Dr. Ruth Nobis-Bosch. Sie ist Dozentin für das Fach Logopädie an der privaten Fachhochschule Döpfer in Köln. Und Norbert Pieper, er ist niedergelassener Logopäde aus Bonn. Und Sie können uns anrufen, wie immer, unter 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Oldenburg begrüße ich Frau Herpig. Guten Morgen, Frau Herpig.
Guten Morgen.
Oh, das ist eine wunderbare Leitung. Erzählen Sie, warum, was hat Sie veranlasst, uns anzurufen?
Ich hatte einen Abszess linksseitig im frontalen Kortex. Das ist zum Glück relativ schnell und gut behandelt worden. Nur seitdem leide ich unter einer Wortfindungsstörung. Das heißt, mir fallen insbesondere Eigennamen, auch Städtenamen, Berufe und so weiter häufig nicht ein, was natürlich den Sprachfluss für mich massiv unterbricht. Ich renne also quasi gegen eine Mauer. Leider ist die Akzeptanz der Ärzte, dass mich das doch stark beeinflusst, sehr gering. Die sagen, ich habe einen kontinuierlichen Sprachfluss, ich brauche keine Behandlung. Mich interessiert jetzt natürlich, weil das gerade im sozialen Umfeld, in Gesprächen, in der Runde sehr unangenehm ist und mich natürlich stark beschränkt und ich solchen Situationen oftmals sogar aus dem Weg gehe, suche ich natürlich nach wie vor nach einer Behandlung.
Und die Frage ist, wie können Sie eine finden? Ja. Herr Pieper.
Ja, wenn ich Sie so höre, muss ich sagen, Sie haben Ihren Sprachfluss zumindest in der besonderen Situation beim Radio anzurufen zunächst einmal sehr gut rübergebracht. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass das für Sie in Situationen, die Sie beschreiben, sozial oder, das weiß ich jetzt nicht genau, auch beruflich, sozusagen einen großen Leidensdruck darstellt. Und das ist das Entscheidende. Mit diesem Leidensdruck, mit dieser Motivation müssen Sie an jemanden herantreten, der verordnen kann oder zumindest eine entsprechende Diagnostik einleiten kann. Man kann das sehr wohl rausfinden, unter welchen Situationen Sie sozusagen oder Ihnen die Worte fehlen. Mich erinnert das an eine Patientin, die ich jetzt persönlich beschreibe, die jetzt sozusagen das Unglück, sage ich mal, hat nach einer ähnlichen Situation, nämlich einer Enzephalitis, also einer Entzündung des Gehirns, Wochen und Monate lang im Koma gewesen zu sein. Wenn Sie die heute erleben würden, fällt die zunächst auch nicht auf, aber die hat durch ihre Vorgeschichte und ihre entsprechende Nachbehandlung einen ganz klaren Stand und leider, sage ich mal, auch eine stärkere Ausprägung ihrer Sprechprobleme und Sprachprobleme. Und ich weiß, dass das eine Thematik ist, die für Betroffene ganz wichtig ist. Mir fallen die Worte nicht ein, ich kann mich nicht in bestimmten Situationen ausdrücken. Also da sollten Sie auf jeden Fall am Ball bleiben, Verbündete suchen, vielleicht Therapeuten mal anfragen, welchen Weg gibt es da, welcher Arzt ist da offener. Da weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht, welche Wege Sie bisher eher mit wenig Erfolg beschritten haben.
Aber Frau Herpig braucht sozusagen ein Rezept von einem Arzt, der ihr das verschreibt.
Genau.
Und das haben Sie bislang noch nicht bekommen können, Frau Herpig.
Der Arzt sagt, er weiß nicht, was er verschreiben soll. Geht es in Richtung Logopädie? Ja. Geht es in Richtung kognitives Training?
Frau Nobis-Bosch nickt deutlich bei dem Wort, es geht in Richtung Logopädie, richtig?
Ja, richtig, genau. Wie mein Kollege Herr Pieper schon beschrieben hat, wir sollten erst mal schauen, in welchem Ausmaß ist tatsächlich die Wortfindung betroffen. Und das ist ein Problem oder eine Frage, die spezifisch Logopädinnen und Sprachtherapeutinnen beantworten können. Das heißt, es macht Sinn, dass Sie auf Ihren Arzt, das kann ein Hausarzt sein, das kann Ihr Neurologe sein, zugehen und ihn darum bitten, eine Verordnung für Logopädie, für Sprachtherapie auszustellen. Zunächst vielleicht einfach mal, um zu schauen, wo genau ist das Problem und mal mit einer Behandlung anzufangen. Das heißt jetzt erstmal noch nicht, dass Sie ein Jahr in Behandlung sein müssen.
Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg dafür. Für Frau Herpig, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und aus der Nähe von Oldenburg unterwegs ruft uns Herr Grashorn an. Guten Morgen, Herr Grashorn.
Guten Morgen.
Wo liegen die Probleme bei Ihnen?
Ja, ich bin seit 10 Jahren am Parkinson erkrankt und habe, also der Neurologe empfiehlt mir immer, Logopädie zu machen, weil meine Sprache oft verwaschen ist und oder ich das selbst auch merke und Ich bin aber noch berufstätig und mit 66 Jahren und habe wenig Zeit. Gibt es irgendwelche Empfehlungen, so ganz simple Übungen? Ich sag mal auch, ich fahre relativ viel Auto, weiß ich, ja, mitzusingen oder sowas. Oder gibt es da irgendwelche Hinweise, die Logopädien geben können?
Ja. Die geben wir gerne und sofort weiter. Herr Pieper, was könnte Herr Grashorn sozusagen ganz einfach im Selbsttraining machen?
Also das Selbsttraining ist etwas heikel jetzt über den Äther zu empfehlen. Also es könnte sehr wohl sein, dass Sie mit ganz wenig Information auch über eine Sprachtherapeutin mit diesem Anliegen sozusagen weiterkommen. Das sollten Sie aber mit ihr oder mit ihm durchexerzieren, auch erklärt bekommen. Der Therapeut wird auch schauen, ob Sie es richtig machen und danach gibt es sehr wohl ganz alltagstaugliche Dinge, die Sie in einem Stadium, wo Sie sich fit und noch gut fühlen, im Auto und sonst wo tun können oder zumindest der Sache Unterstützung geben.
Aber ich höre daraus, nicht ohne Betreuung durch einen Logopäden, so im Selbsttraining über eine Kassette oder sowas, sollte man das dann eher nicht machen. Und Herr Grashorn, Ihr Arzt hat Ihnen das ja empfohlen, der hat Ihnen das ja geradezu angeboten, das zu verschreiben. Ich denke, dass das ein guter Weg ist für Sie, mit dem Sie da weitergehen könnte. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich blicke ein bisschen zur Uhr und wir haben natürlich ein schwieriges Thema. Da wollen wir auch unsere Hörer gerne ausreden lassen. Wenn das Sprechen Probleme bereitet, Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen. Unsere Studiogäste heute Vormittag sind Dr. Ruth Nobis-Bosch aus Köln und Norbert Pieper aus Bonn. Sie können uns weiter anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und in Flensburg begrüße ich Frau Lattmann. Guten Morgen, Frau Lattmann.
Guten Morgen.
Mit welchen Problemen rufen Sie uns an?
Ja, ich hatte zu Anfang bei Ihnen das gehört und da fehlte mir eigentlich die psychische Komponente. Denn ich habe im Jahr 2017 starke Sprachstörungen gehabt. Also ich kriegte die Worte gar nicht raus. Und zwar sind zwei Söhne gestorben und mein jüngster Bruder. Mhm. Und das hat mich wohl so belastet. Und ja, ich kam damit nicht zurecht. Auf jeden Fall kriegte ich die Worte nicht mehr raus, richtig. Ne? Und ich denke, sowas muss auch beachtet werden. Ne? Und da gibt es auch zu wenig Hilfe. Ich habe früher schon mal Therapie gemacht. Aus dem Grunde habe ich mir auch gleich Hilfe geholt und bin in eine Trauergruppe gegangen. Aber die Trauergruppe hat mir nichts geholfen. Aber da war eine Frau, die war in der Psychiatrie, weil ich war enorm aggressiv geworden. Also ich hätte alles erschlagen können um mich herum. Und die hat dann gesagt, ja, das hatte ich auch, als meine Tochter starb. Und da bin ich dann sofort, also binnen 10 Tagen bin ich in einer ambulanten Klinik aufgenommen worden, wo ich dann tagsüber hingehen konnte und hatte da eine sehr gute Schwester mit therapeutischer Ausbildung, ne? Und da konnte ich mich abrappeln, was so ist, also sagen etwas. Also ich brauchte das Gegenüber.
Herr Pieper.
Vielleicht darf ich, da der Hinweis kommt, dass diese Begrifflichkeit vielleicht gefehlt hat, die Hörerin einmal fragen. Sie haben gesagt, da fehlt mir die Worte. Wie darf ich mir das vorstellen? Meine Vermutung ist, hatten Sie Probleme, sich stimmlich zu äußern? Also kam Ihnen sozusagen...
Nein, das stockte in mir. Also es war so, als wenn es auf der Brust, im Hals und überall stecken blieb. Also ich habe so stottern nicht richtig, aber doch stoppend gesprochen auch. Ja, also okay. Es war schon scheußlich. Ne? Aber ich bin jemand, der grundsätzlich aus sich rausgeht. Also andere Leute sind dann stumm in meiner Situation.
Genau, aber das wäre jetzt meine naheliegende Vermutung gewesen. Dieses Phänomen gibt es, sogenannte psychogene Aphonie. Man nennt das sozusagen plötzliches Verstummen, weil die Stimme versagt. Mhm. Das kann nach solchen traumatischen Erlebnissen der Fall sein, auch mit leichter Verzögerung sogar. Ja, wenn der Körper plötzlich merkt, was ist hier eigentlich mit mir los? Und es ist auch eine Art des Ausdrucks, sozusagen des fehlenden Ausdrucks. Ich habe hier jetzt im Moment nichts zu sagen. Das würde das ausdrücken. Aber mir scheint, dass Sie da auf verschiedenen Ebenen offenbar Symptome hatten. Aber ich finde den Hinweis richtig, dass es natürlich psychische Überlagerungen gibt, die auch die Therapeuten, die damit zu tun haben, sehr wohl im Blick haben. Und ich denke, danke für diesen Hinweis.
Wir danken Ihnen für den Anruf. Vielen Dank, Frau Lattmann in Flensburg. In Wolfsburg ist Frau Wenzel am Telefon. Guten Morgen, Frau Wenzel.
Guten Morgen.
Auch Sie haben Fragen noch vertiefend.
Ich habe eine Frage zu dem Problem, wie kann ich beim Arzt eine Verordnung locker machen? Also ich will sie nicht für mich haben, sondern für einen älteren Herrn, der einen Schlaganfall hat, auf der Pflegestation in einem Altenheim liegt und jedes Rezept muss also mühsam ihm
dem Arzt aus den Rippen geleiert werden,
genau,
sage ich
das
jetzt
ist
mal.
Es. Und dann hat wenigstens ein Physiotherapeut uns den Tipp gegeben, nochmal deutlich zu machen, das ist eine Frage des zentralen Nervensystems, diese Erkrankung. Und da sind andere Töpfe da, wie auch immer.
Frau Wenzel, das ist eine ganz wichtige Frage, die ganz vielen auf den Nägeln brennt,
ja,
für die wir uns auch Zeit nehmen wollen. Frau Dr. Nobis-Bosch, wie
kommt man zum Rezept?
Ja, wie kommt man zum Rezept?
Ja, indem man den Hausarzt oder einen Neurologen beispielsweise, einen Facharzt aufsucht und ihn um eine Verordnung bittet. Und Sie haben ganz recht, da muss draufstehen, dass eine zentrale Sprachstörung oder Sprechstörung vorliegt und da eine entsprechende Diagnostik bzw. Therapie verordnet wird.
Nun, das ist die Theorie. Die Praxis scheint ja doch sehr viel schwieriger zu sein. Machen die Ärzte das denn aus ihrer Sicht, aus ihrer Erfahrung genug?
Es ist oftmals so, dass man nochmal mit den Ärzten sprechen muss, dass vor allen Dingen bei älteren Patienten oder bei länger andauernder Behandlungsnotwendigkeit die Frage gestellt wird, hat das denn noch Sinn? Das heißt, da müsste vielleicht mit Unterstützung der behandelnden Logopädin oder des Logopäden nochmal ein kurzer Bericht oder eine Zusammenfassung erfolgen, die dann dem verordnenden Arzt auch vorgelegt werden kann, um nochmal zu dokumentieren, welche Veränderungen und Fortschritte gibt es und warum macht es auch weiter Sinn, die Therapie zu verordnen.
Herr Pieper, haben Sie noch so handfeste Ratschläge?
Ja, ich habe den Eindruck, dass der beratende Physiotherapeut da auf dem richtigen Weg war. Es gibt so das Wort der sogenannten extrabudgetären Verordnung. Das heißt, bestimmte Fälle, die sind auch genau aufgelistet in Behandlungskatalogen, die sind für jeden Arzt, der verordnen will, aus dem Budget herausgenommen. Das ist eine Sache, die manchmal bei Ärzten oder vielleicht auch nur bei den Damen, die vorne beim Arzt diese Formulare ausfüllen, nicht immer so präsent.
Und wenn das heißt also, das belastet das Budget
belastet
des Arztes
nicht.
Eigentlich
nicht. Nein.
Und das wissen die Ärzte nicht.
Das wissen die Ärzte nicht immer.
Was?
Es lohnt sich dann auf jeden Fall nachzufragen, ob diese Informationen klar sind.
Gut.
Ja, also okay. Sie können, wenn Sie sagen, Sie helfen da einem älteren Herrn, wenn Sie mal ein bisschen Recherche treiben wollen, dann können Sie sowohl über die Seiten der KV, also der Kassenärztlichen Vereinigung, wie auch über Therapeutenverbände solche Listen sehr wohl einsehen. Ja, die KV ist die Kassenärztliche Vereinigung. Und dann werden Sie feststellen, dass es dafür Listen gibt, was ist, man nennt das extrabudgetär, also außerhalb des Budgets. Das ist schon allein durch die chronische Betroffenheit bestimmter Fälle per se gegeben. Ja, das ist wichtig.
Frau Wenzel, wir hoffen,
ja, gut, dass
Sie da
aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, mit diesem einen Satz könnte ich das auch noch kommentieren, was
ja.
Sie in Ihrem einer Erklärung sagten. Für den Arzt lohnt es sich nicht, das ist doch ein uralter Mensch, da braucht man nichts mehr zu machen, dass das dahinter steht. Und das kommt mal ganz schlecht an.
Mhm.
Aber gut, dieses KV, dem KV danach zu spüren, das ist schon eine Hilfe.
Mhm. Frau Wenzel, ja. Wir wünschen da vor allem Ihrem Bekannten viel Erfolg oder Ihnen beiden viel Erfolg bei der Suche dabei. Vielen Dank für den Anruf. In Freiburg ist Frau Bachert jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Bachert.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, es geht um meine Mutter, 83 Jahre alt. Die hat Demenz und erhebliche Sprachstörungen. Also ich beobachte bei ihr, wenn ich mit ihr singe, dann ist die Sprache wieder leichter da, wahrscheinlich durch Rhythmus und die Melodie. Wenn ich mit ihr spreche und sie emotional halt sich freut oder auch verärgert ist, dann bildet sie noch kurze, klare Sätze, auch inhaltlich ganz klar, und dann bricht die Sprache völlig ab plötzlich und sie kommt in so eine Kauderweltsprache, wo ich oft auch rate. Und sie hat einen Neurologen auch in Godesberg. Sie also ist in Godesberg in einem Altenheim. Und ich habe vorher dem Pfleger schon von ihrer Station Bescheid gegeben. Und da habe ich ganz lapidar die Antwort bekommen, ja, wenn das noch was bringt. Also da kann ich mich auch beziehen auf meine Vorrednerin. Ich habe wirklich das Gefühl, dass alte Menschen, die belasten das Budget oder wie auch immer. Und ich habe mit dem Neurologen gesprochen und der hat gesagt, ja, bei Demenzerkrankungen ist die Sprachstörung, bezieht sich ja auf die Demenz. Wobei bei meiner Mutter noch gar nicht abgeklärt wurde, ob sie nicht auch eine Parkinsonoide, also Parkinson-ähnliche Symptome, Demenz hat. Und ja, meine Frage ist auch, wie kann ich zu einem Rezept kommen? Denn der Neurologe beruft sich auf die Demenz und meint eben, dass aufgrund der Demenzerkrankung er kein Rezept ausstellen kann. Die Hausärztin hat sich geweigert. Es war auch schon eine Logopädin aus Bonn bei meiner Mutter und hat gesagt, ja, die Demenz, die Sprachstörung ist schon fortgeschritten. Aber wir sollten es wenigstens auf einen Versuch ankommen lassen, dass der Logopäde meiner Mutter eben ein Zehnerrezept verschreibt. Das ist bisher nicht passiert.
Mhm. Frau Dr. Nobis-Bosch, was können Sie raten?
Ich möchte Ihnen sehr raten, dran zu bleiben. Denn es ist tatsächlich so, dass die Neurologen in dem Fall eine Verordnung ausstellen können. Ziel einer solchen Behandlung ist die Verbesserung der Kommunikation.
Es ganz geht genau, ja.
Bei Demenz steht nicht, ich sage jetzt mal, die Sprachstörung im Vordergrund. Da geht es nicht darum, die Wortfindung wieder zu verbessern. Aber die Teilhabe am Alltag, und das ist egal, ob das der Alltag im Pflegeheim ist oder zu Hause, kann durch logopädische Interventionen verbessert werden oder aufrechterhalten werden. Das ist zunächst mal das Ziel.
Und dazu müsste es doch eigentlich dann auch im Rahmen der Demenzbehandlung ein Rezept für eine entsprechende Therapie geben können.
So ist das. Der Neurologe kann eine Verordnung ausstellen mit der sogenannten Ziffer SP5.
Und das ist Augenblick, großes S, ja?
Großes S, großes P und die Nummer 5, das sind zentrale Sprachstörungen bei progredienten, also fortschreitenden Erkrankungen.
Augenblick, schreib's eben mit
progredienten Erkrankungen.
Genau, also zwischendurch können wir aber schnell klären, was man denn in einem so fatalen Fall macht, wo sich scheinbar sämtliche Ärzte dagegen die Mutter unserer Hörerin verschworen haben. Also so wirkt es ja fast.
Jetzt, ne? Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Alten Menschen, gerade Demenzkranken, werden ja sehr häufig Neuroleptika verabreicht, gerade im Altenheim. Und meine Mutter war vorher im betreuten Wohnen. Die hat dort auch Neuroleptika bekommen. Und Neuroleptika gehen auf die Sprache, ja. Die können die Sprache total minimieren. Bei meiner Mutter war es so heftig, dass sie kaum noch sprechen konnte. Und sie bekommt jetzt eine kleine Dosis noch von einem Neuroleptika, weil sie vorher Halluzinationen hatte, auch demenzbedingt. Das geht alles auf die Sprache. Und da wäre es ganz, ganz wichtig, dass da die Forschung was tut.
Ich danke Ihnen, die Neurologen, Frau Bachert. Ich merke schon, Sie sind bestens informiert. Und ich danke Ihnen für Ihr Engagement und auch für den Hinweis. Vielen Dank für den Anruf. Zu dem Thema gab es noch verschiedene andere Anfragen. Ich möchte ein E-Mail zitieren von Herrn Stoppock aus Braunschweig. Er schreibt uns, immer wieder hört man auch über berühmte Sänger wie der Graf von Unheilig oder Scatman Joe, dass die früher gestottert haben. Und er sagt, auch weiß man, dass sich Texte gut über Melodie und Rhythmus transportieren lassen. Und man ist immer überwältigt, wie demente Menschen beim Singen sich erinnern können. Wäre es da nicht sinnvoll, sich in einem Chor, wie zum Beispiel, wie er auch in Seniorenheimen existiert, dem anzuschließen und die Sprechfähigkeit so zu fördern?
Das ist auch,
Herr Pieper.
Ja, pardon. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Singen ist Bewegung für die Seele sozusagen. Das heißt, ich bringe mich als ganze Person ein. Kenne ich selber aus persönlichen Kontakten zu Patienten in Alten- oder Pflegeeinrichtungen. Wenn dort so ein Singkreis ist, dann ist das mehr als nur das Betätigen einmal oder mehrmals die Woche. Dann ist das die Freude darauf, dann ist das auch die die Selbstwahrnehmung dabei, das sich hören, das Miteinander. Und was mit Anklang war, dass natürlich über das gesungene Wort oder die gesungene Melodie auch im Gehirn nochmal anders Dinge abgerufen werden. Das heißt, Sachen, die ich vielleicht im Kopf habe, die kommen mir mittels der Melodie leichter über die Lippen. Wir kennen das alles als Beispiel, wenn wir im Autoradio einen Lieblingssong hören und den können wir plötzlich mitträllern, wir hätten ihn aber niemals vorher aufsagen können. Der wird abgerufen, ohne dass wir das so richtig merken. Und das macht man sich auch therapeutisch zunutze, indem man zum Beispiel über Kopfhörer, also Musik oder Töne anbietet und damit den Patienten hilft.
Vielen Dank. Das war die Sprechstunde zum Thema Sprach- und Sprechstörungen bei Erwachsenen. Herzlichen Dank an Dr. Ruth Nobis-Bosch aus Köln und Norbert Pieper aus Bonn.